Willkommen bei Geladen. Hier kommt die Zukunft zu Wort. Österreich ist ein geborenes Tourismusland mit Bergen, Seen und Städten, die Menschen aus aller Welt anziehen. Und auch Nachhaltigkeit ist hier eigentlich nichts Neues. In vielen Regionen gehört sie seit jeher zum Alltag, im Umgang mit Natur, Ressourcen und Lebensraum. In den letzten Jahrzehnten wurde Nachhaltigkeit aber immer stärker reguliert. Sie ist kein Nice-to-have mehr, sondern wird von außen zunehmend eingefordert. Von Gästen, von Märkten, von politischen Rahmenbedingungen. Und damit verändert sich auch der Blick auf den Tourismus. Betriebe und Regionen stehen immer stärker in der Verantwortung, nachhaltiger zu wirtschaften. Während für viele längst klar ist, dass kein Weg an dieser Entwicklung vorbeiführt, gibt es auch eine andere Perspektive. Die Sorge, dass genau diese Veränderungen dem Tourismus schaden könnten. Wo steht der Tourismus in Österreich heute wirklich, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Genau über diese Frage sprechen wir heute mit unserer Gästin Katrin Erben, Nachhaltigkeitsexpertin bei Österreich Werbung.
Ja, hallo, mein Name ist Katrin Erben. Ich darf bei der Österreich Werbung, also bei Österreichs nationaler Tourismusorganisation, das Thema Nachhaltigkeit strategisch verankern. Was bedeutet es für das Angebot? Was bedeutet es aber auch in der Nachfrage? All diese Fragen sind eigentlich so das, was ich Tag für Tag tue.
Tourismus wird in Österreich oft als selbstverständlich wahrgenommen, als Teil der Identität und irgendwie auch sichere Einnahmequelle für das Land. Ist diese Haltung aus deiner Sicht eher eine Stärke oder ein Risiko, wenn es um notwendige Veränderungen geht?
Puh, es ist eigentlich tatsächlich eine unglaublich schwierige Frage, um zu starten, weil ich glaube, dass es natürlich auch eine ganz, ganz große Stärke ist. Ja, Tourismus ist ein wirklich wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir haben eine Wertschöpfung, wir haben einfach Beschäftigung. Das heißt, es macht es natürlich auch zu einem gewissen Grad identitätsstiftend. Aber alles, was identitätsstiftend ist, wird halt oft als selbstverständlich wahrgenommen. Das heißt, wir nehmen es halt als gegeben hin, dass der Tourismus funktioniert, dass er uns was bringt. Hinterfragen es aber nicht weiter. Und alles, was wir nicht weiter hinterfragen oder wo wir nicht dranbleiben, das wird dann halt auch gleich mal zu einem Risiko, gerade wenn es um Zukunftsperspektiven geht. Also kurzum, sowohl als auch, aber jedes Risiko ist halt auch eine Chance.
Schön beantwortet.
Sehr diplomatisch, oder?
Wo liegen aus deiner Sicht aktuell die größten praktischen Herausforderungen für Betriebe und Destinationen, wenn es um eine nachhaltige Entwicklung geht?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist für viele einfach, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Es gibt halt diese Vorreiter, PionierInnen, wirklich Vorzeigebeispiele, Betriebe, an denen man sich orientiert und denkt dann oft so, das schaffe ich eh nie. Und dann ist so dieser große Berg Nachhaltigkeit vor einem und man traut sich eigentlich oft nicht, den ersten Schritt zu machen. Und das ist sicherlich gerade eine der größten Herausforderungen, da zu kommen, so wie du auch schon zu Beginn gesagt hast, Regulierungen, das System wird immer komplexer. Gleichzeitig haben wir aber einfach auch eine Fachkräftesituation, die jetzt nicht unbedingt zu Personalressourcen führt, die ohnehin beliebig für noch zusätzliche und weitere Themen eingesetzt werden können. Technologie geht Hand in Hand, das heißt, muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt auf Nachhaltigkeit setze oder auf KI? Was kann ich eigentlich machen? Was ist wirklich zukunftsfähig? Gehe ich den richtigen Weg? Also ich glaube, es sind einfach ganz, ganz viele Fragezeichen im Raum und Fragezeichen machen Angst. Und oft ist es einfach nur die Angst davor, diesen ersten Schritt bewusst zu gehen, obwohl man ihn ja eigentlich schon seit ganz, ganz vielen Zeiten setzt. Ja? Und ich bin überhaupt kein Fan von der Aussage, Nachhaltigkeit ist in unserer aller DNA, weil Verallgemeinerung und gar nicht so zutreffend. Aber ganz viel, was wir immer schon gemacht haben, ist bereits ein Teil von Nachhaltigkeit. Und gerade wenn wir von regionaler Wertschöpfung, von Zusammenarbeit zum Beispiel von Tourismus und Landwirtschaft setzen, Urlaub im Bauernhof, ein ganz großes Thema auch in Österreich, das ist ja schon Nachhaltigkeit. Ja? Das heißt, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern einfach mal schauen, worin bin ich schon gut, was kann ich weiter ausbauen und was sind die großen Herausforderungen, denen ich mich nach und nach annehme. Weil von heute auf morgen wird niemand nachhaltig. Ob man jemals wirklich nachhaltig ist, wage ich auch zu bezweifeln, aber es geht halt einfach um dieses nachhaltiger zu werden und das im Tourismus einfach das, was seit Jahren auch passiert und stetig passiert, aber es ist trotzdem einfach noch für viele eine Herausforderung, weil einfach, wo fange ich eigentlich an?
Wir kommen gleich zu einer kritischen Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Werden aus deiner Erfahrung sichtbare erneuerbare Energieanlagen wie Windkraft oder große PV-Flächen tatsächlich von Gästen als störend wahrgenommen?
Ich gebe eine kurze Antwort und dann führe ich sie aus. Die kurze Antwort ist nein. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Befragungsthema ist, dem wir stetig hinterher sind. Wir wissen, dass es in Deutschland von der Deutschen Reiseanalyse eine Umfrage gab, die war aber schon 2014. Da ging es grundsätzlich darum, was wird denn im Urlaub wahrgenommen, genauso wie landwirtschaftliche Monokultur war, aber auch die Frage nach Windrädern, nach Strommasten und so weiter. Und 2014, wie gesagt, 12 Jahre her, war schon noch ein, hey, es wird negativ wahrgenommen, es stört auch so ein bisschen meine Urlaubsidylle. In diesen 12 Jahren hat sich natürlich viel verändert. Und es ist jetzt keine flächendeckende Ergebnisstudie, aber weil es einfach relativ aktuell ist, es gab dieses Jahr im Februar, hat die Region Saalfelden-Leogang im Salzburger Land gemeinsam mit Protect Our Winters eine Gondelbefragung durchgeführt, wo es um ganz viele Fragen von Nachhaltigkeit auch im Wintertourismus ging. Und es wurden also sowohl Einheimische als auch Gäste befragt. Und eine Frage war da tatsächlich auch, hey, Windkraftanlagen, seht ihr die positiv, seht ihr die negativ oder ist es euch einfach auch egal? Und ein Drittel aller Antworten war, wir sehen es positiv, knappe 9% waren sogar, wir sehen es sehr positiv. Die Hälfte der Befragten sagen, es ist mir einfach egal, es ist halt Teil des Landschaftsbildes, genauso wie, so blöd jetzt klingt, Autobahnen, Telefonmasten etc. Teil des Landschaftsbildes sind. Ganz, ganz wenige sagen nur, dass es sie wirklich stört. Und lustigerweise, auch weil du einfach bewusst diese Frage auf Gäste hingestellt hast, es stört die Einheimischen mehr als die Gäste. Also nein, es ist nichts, wo der Gast sagt, na, wenn dort jetzt Windräder stehen, da komme ich nicht hin. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Windräder ohnehin nicht an jedem Eck aufgestellt werden können. Da gibt es schon auch Überlegungen dahinter und dass es der Gast nicht will, ist kein Argument, dass das existiert.
Gut, dann haben wir diese Frage jetzt mal geklärt.
Und ich habe mich mit einem neuen Thema auseinandergesetzt, weil ganz ehrlich, das ist auch keine Frage, die ich mir täglich stelle, aber spannend.
Ja, in der Branche, man hört es dann oft auch irgendwie so als Argument, na, wenn wir das jetzt so ausbauen und das steht dann überall, das verscheucht ja die TouristInnen, dann kommt niemand mehr nach Österreich, weil dieses klassisch schöne Landschaftsbild geht dann verloren. Die meisten Argumente sind haltlos, aber das ist halt eines davon. Und ich habe beim Österreich-Vermarkter, bei einer österreichischen Brand jetzt auch in der Werbung schon gesehen, dass man im Hintergrund in den Hügeln die Windräder schon stehen sieht, obwohl es eigentlich eine traditionelle Marke ist. Das habe ich auch sehr spannend gefunden.
Ja, aber auch gerade gewisse Landschaften, wenn man in Österreich durchfährt, da gehört es ja auch zum Landschaftsbild. Und also ich finde das auch tatsächlich einfach bis zu einem gewissen Grad identitätsstiftend. Ja, weil fahr mal durchs südliche Niederösterreich oder ins Burgenland, da ist es Teil des Ganzen. Und also ich persönlich sehe da lieber Windkrafträder als die alten Ölpumpen, die früher mal da standen.
Sehe ich wie du. Ist erneuerbare Energie generell im Tourismus aus deiner Sicht, also dass es kein Problem ist, wissen wir jetzt eh, aber siehst du es vielleicht auch als Symbol für Veränderung?
Auf jeden Fall, weil es zeigt uns halt einfach, dass Wandel passiert. Und zwar ganz gleich, ob wir es jetzt wollen oder nicht. Viele sind auch dahinter, hier einfach alte Dinge umzurüsten. Es sind natürlich auch Investitionsfragen und du kannst nicht von heute auf morgen dein komplettes Energiesystem verändern. Ich denke aber schon, dass gerade wenn wir uns jetzt auch die, nicht nur den Tourismus an sich, sondern das Umfeld anschauen, die Krisen, die passieren, gerade geopolitische Situationen auch. Resilienz ist unumgänglich und Resilienz heißt halt auch, Abhängigkeiten zu minimieren. Und gerade erneuerbare Energien sind da halt einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Und ich glaube, damit ist es definitiv ein Zeichen für den Wandel, der passiert, die Transformation, die vonstatten geht und die passiert, ob wir wollen oder nicht. Das ist halt unsere Frage, ob wir aktiv das mit als Wettbewerbsvorteil positionieren möchten, um jetzt auch wirklich einfach auf diese monetäre Ebene runterzugehen. Oder ob wir einfach sagen, schauen wir mal, was passiert und dann jammern. Und ich glaube, jammern hat uns noch nie weitergebracht.
Guter Punkt. Kommen wir zu einer einfachen Frage. Wie nachhaltig ist der Tourismus in Österreich heute insgesamt betrachtet?
Er ist heute nachhaltiger als gestern und morgen hoffentlich nachhaltiger als heute. Kann Tourismus jemals zur Gänze nachhaltig sein? Nein, weil er natürlich immer mit einem Fußabdruck in Kombination ist. Ja. Wir haben ein Mobilitätsverhalten und Mobilität hinterlässt einen CO2-Fußabdruck. Insofern, das sind natürlich immer Gegebenheiten. Wir können natürlich die negativen Auswirkungen minimieren und die positiven Ergebnisse einfach bestmöglich ausbauen. Und ich glaube, das passiert. Und wir sehen es zum Glück, dass es seit vielen Jahren, auch Jahrzehnten Vorreiter, Vorreiterinnen gibt, die da schon einen guten Weg gegangen sind. Wir haben jetzt auch seit ein paar Jahren zertifizierte Destinationen mit dem österreichischen Umweltzeichen in Österreich, die auch hier wirklich einerseits diese VorreiterInnenrolle einnehmen, aber auch andererseits ganz, ganz stark mit anderen Destinationen in den Austausch gehen. Was waren Ihre Learnings? Wo haben Sie welche Hebel setzen können, wenn es um Klimawandelanpassung geht? Aber wenn es auch um soziale Themen geht, wie Barrierefreiheit etc. Und ich glaube, da tut sich ganz, ganz viel. Und es tut sich hoffentlich morgen noch mal mehr als heute.
Wo würdest du da die Bereiche sehen, auf der einen Seite, in denen wir gut aufgestellt sind und auf der anderen Seite, wo man vielleicht einfach auch nicht so gern drüber spricht?
Fangen wir mal mit dem Schöneren an. Also ich glaube, wo wir einfach gut aufgestellt sind, ist halt auch einfach die soziale Komponente bis zu einem gewissen Grad, das klein strukturierte, familiengeführte. Man nimmt Menschen mit, denkt auch an regionale Wertschöpfung. Das heißt, viele Produkte, die im Tourismus auch verwendet, verwertet werden, kommen aus der Region. Man hat einfach diese Sicherheit. Da geht es jetzt nicht nur um ausländische Investitionen. Das Geld des Tourismus bleibt gar nicht vor Ort, sondern das sicherlich die Themen, in denen wir schon sehr, sehr gut unterwegs sind. Nationalparks, andere Schutzgebiete, das heißt UNESCO-Biosphärenparks, Naturparke. Da tut sich ganz viel und ich glaube, das sind sicherlich die Themen, auf die wir auch gut setzen können. Herausforderungen sind halt immer dort, wo es auch Zielkonflikte gibt. Und wenn wir uns halt anschauen, ich möchte eine möglichst unberührte Natur, unter Anführungszeichen jetzt auch mal wirklich bewusst gestellt, weil wir einfach in einem Kulturraum leben, aber auch Infrastrukturausbau. Ich möchte mehr Nächtigungen, aber trotzdem meinen Lebensraum so ohne möglichst viele Eingriffe haben. Ich möchte eine relativ breite Marktselektierung oder Marktsegmentierung haben, um auch resilienter aufgestellt zu sein, aber haben natürlich die große Herausforderung zwischen Klimazielen und Bearbeitung von Fernmärkten. Das sind Zielkonflikte und die sind halt auch schwer zu diskutieren, weil es da oft auch sehr, sehr emotional gefestigte Meinungen geht und ich glaube, dann wird es einfach schwierig.
Das beantwortet eigentlich meine nächste Frage, nämlich wo treffen Erwartungen der Gäste wirtschaftlicher Druck und langfristige Nachhaltigkeitsziele derzeit besonders stark aufeinander?
Aus der einen Sicht sicher vielleicht, um jetzt den Gast nochmal stärker reinzubringen. Ja, man möchte klimafreundlich anreisen, aber es soll trotzdem so schnell, so günstig und so bequem wie möglich gehen. Wir sind immer noch ein Land, das jetzt auch von den erdgebundenen Nahmärkten größtenteils mit dem Auto angefahren wird. Wir sehen zwar wohl, dass die Zugreisen steigen, aber was ist das Hauptargument immer noch dagegen? Es ist nicht die Dauer, es ist nicht der Preis, es ist tatsächlich die Bequemlichkeit beim Gepäcktransport. Ja? Also wir möchten alles so gut wie möglich haben, aber nicht auf Komfort verzichten. Wir möchten eigentlich Bioprodukte, wir möchten regionale Wertschöpfung, aber es soll trotzdem nicht teuer sein. Und das sind halt auch diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die, gerade weil du jetzt auch auf Wirtschaftlichkeit eingezahlt hast, oft halt nicht funktionieren. Und da bewusst auch bei Gästen so dieses, was versprechen wir ihnen auch, was können wir halten und wo gibt es aber auch diese Kostenlinie bis zu einem gewissen Grad, wo man sagen kann, es macht auch keinen Sinn, dass Nachhaltigkeit automatisch mit teuer oder außerhalb der Komfortzone assoziiert wird, aber es muss halt trotzdem auch ein anderes Verständnis dafür sein, als es früher war.
Als es früher war, wenn man sich die Nachhaltigkeitsgeschichte Österreichs, wenn es die in diesem Sinne gibt, ansieht, weißt du, wie das gestartet hat? Also dieses ernsthafte Auseinandersetzen mit dem Thema, war das mehr intrinsisch oder durch externe Faktoren, wie zum Beispiel Gästewünsche oder so, motiviert?
Also ich würde sagen, die Basis war auf jeden Fall intrinsisch, wo einfach viele gesagt haben, hey, das muss doch auch anders gehen, probieren wir es mal aus. Wenn es ein Angebot gibt, gibt es eine Nachfrage. Und so war das im ersten Momentum, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad ein Wechselspiel. Und es wurde dann 2019 mit dem damaligen Plan T, dem Masterplan für Tourismus, vom das, was jetzt das BMWett ist, auch so ein bisschen geframeworked, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, plötzlich hatten wir ein Ziel, eine der nachhaltigsten Destinationen zu werden, hatten konkrete Aktionsfelder darin. Und da war es dann schon so dieses, okay, wo kann ich denn wie ansetzen? Und wenn du halt dieses Regelwerk rundherum hast, dieses Regulatorium, dann steigt das Angebot weiter, es gibt mehr Möglichkeiten, die Gäste werden bewusster darauf aufmerksam und das ist dann einfach so ein Wechselspiel. Aber ich würde schon sagen, dass die Ausgangssituation definitiv intrinsisch motiviert war.
Schön zu hören. Was kann denn jetzt Österreich Werbung konkret dazu beitragen, diese nachhaltige Entwicklung im Tourismus zu unterstützen?
Ich meine, unsere Hauptaufgabe als Österreich Werbung ist natürlich auch die Kommunikation an den potenziellen internationalen Gast. Das heißt, es liegt aber schon auch an uns, was holen wir denn vor den Vorhang? Was sind die Themen, was sind die Good Practices, die wir auch in unserer Kommunikation zeigen? Mit welcher Bildsprache arbeiten wir? Was sind auch die... Das heißt jetzt, wenn es um Mobilitätsverhalten, Anreise geht, was ist das Erste, was du auf einer Website wahrnimmst? Ja? Und hier auch nicht nur selbst voranzugehen, sondern auch andere zu motivieren, ihnen zu zeigen, hey, das wären Möglichkeiten, wo können wir hier ansetzen? Diese Kommunikation ist sicherlich das eine, wo wir einen großen Beitrag leisten können. Und das andere ist natürlich auch der Wissenstransfer an die Branche. Ein bisschen so dieses nutzenstiftende Element unseres Auftrags, auch zu schauen, was sind denn gerade auch die größten Painpoints, die Destinationen, Bundesländer, Betriebe haben und wo können wir hier vielleicht auch gemeinsam helfen. Gerade jetzt einfach großes Thema, EMCO-Richtlinie, nationale Gesetzesumsetzung. Ende September tritt das in Kraft. Es wird eigentlich ein ganz neuer Parameter für Nachhaltigkeitskommunikation werden. Wo können wir hier ansetzen?
Magst du hier vielleicht für unsere ZuhörerInnen erklären, was die EMCO-Richtlinie ist?
Ich probiere es so kurz wie möglich zusammenzufassen. Die EMCO ist die Empowering Consumers for the Green Transition. Richtlinie ist eigentlich eine EU-Richtlinie, die bereits 2024 verabschiedet wurde, hatte dann einfach mit März 26 die Deadline zur Überführung in nationale Gesetzgebung und wird mit Ende September diesen Jahres rechtlich bindend. Das heißt, ich kann natürlich weiterhin Nachhaltigkeit kommunizieren, aber ich muss es belegen, ich darf es nicht pauschalisieren, ich muss einfach eine viel stärkere Datenbasis haben, um Konsumentinnen nicht in die Irre zu führen.
Ist es praktisch das Äquivalent zur Green Claims Directive?
Genau, die Green Claims Directive an sich kam zeitgleich wie die EMCO, wurde dann aber auf Eis gelegt, die EMCO aber einfach in die Überführung gestartet und betrifft auch nicht nur den Tourismus. Betrifft im Endeffekt jede Branche, jede Dienstleistung, jedes Produkt ist tatsächlich einfach bis zu einem gewissen Grad ein Paradigmenwechsel. Und da bringt es halt auch nichts, wenn wir die Branche alleine lassen, sondern schauen wir schon, dass wir einfach bestmögliche Lösungen, skalierbare Möglichkeiten bieten, um einfach hier bestmöglich aufgestellt zu sein.
Hat sich das Bild davon, wofür Urlaub in Österreich steht, in den letzten Jahren spürbar verändert?
Ja, teilweise gesteuert, teilweise auch sicherlich intrinsisch motiviert. Was wir natürlich stark sehen, ist, dass gewisse Teilaspekte viel, viel stärker von den Vorhang geholt werden. Das ist zum Beispiel das Thema Kulinarik. Wo kommen auch die einzelnen Produkte her? Hier Österreich auch stark als Kulinarik-Destination zu positionieren, ist definitiv ein Wandel, der auch in den letzten Jahren einfach spürbar und sichtbar wurde. Gerade aus Österreich-Werbung reden wir immer von dem Lebensgefühl Österreich. Das heißt, es geht nicht nur um austauschbare Naturberg-Seenkulisse mit kulturellen Highlights in Städten, sondern sehr wohl auch um diesen ganz individuellen Charakter, wo natürlich auch die Gastgeber und Gastgeberinnen eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, hier auch wirklich das Thema Gastfreundschaft aufzugreifen. Und das natürlich Themen, die nochmal stärker sind. Und grundsätzlich, was wir sehen, von außen, aber auch von innen motiviert, mehr und mehr der Wandel zur Ganzjahresdestination. Das heißt, weg von einem Sommersaisonalität und Wintersaisonalität, wirklich zu einem Produkt, das das ganze Jahr über halt spürbar und erlebbar ist, mit verschiedenen Spitzen, mit verschiedenen Zielgruppen. Ist natürlich auch durchaus Klimawandel-Thematiken etc. geschuldet, dass wir da einfach auch hier resilienter aufgestellt sind. Aber ich glaube, dieses Ganzjahresthema ist sicherlich einer der größten Veränderungen in dem, wie Gäste auch Tourismus erleben.
Woran würde man denn in 10 Jahren erkennen, dass Nachhaltigkeit im österreichischen Tourismus tatsächlich verankert ist und nicht nur kommunikativ stattfindet?
Wenn ich 10 Jahre in die Zukunft schaue, wäre es es ist wirklich passiert, wenn man sehen würde, dass Nachhaltigkeit nicht nur als Projekt oder als kurzfristiges Thema angesehen wird, sondern wirklich als Standard, der sich etabliert hat. Das heißt ganz gleich, ob es um Investitionen geht, ob es darum geht, wie ich auch mein Employer Branding betreibe, wie ich Gäste anspreche, wie ich Produkte entwickle. Nachhaltigkeit ist Bestandteil all dieser Überlegungen. Und ich glaube, wenn wir das erreicht haben, dann sind wir in 10 Jahren einen riesen Schritt weiter. Und das wäre auch meine Hoffnung.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir, dass Gäste wie Einheimische über Tourismus und Nachhaltigkeit besser verstehen als heute?
Ich glaube, sowohl aus Gäste- als auch aus einheimischen Sicht, wenn Tourismus nicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, wenn es nicht nur darum geht, wenn ich hier lebe, dann ist es halt einfach das, was mir Geld bringt, und wenn ich wohin fahre, dann ist es halt das, was ich mir jetzt gönne und konsumiere, sondern dass es einfach wirklich wieder das ins Zentrum rückt, was den Tourismus ausmacht. Und das ist auch der Dialog. Das ist das Zusammentreffen von Kulturen in einem wertschätzenden Umgang, und dass diese Wertschätzung halt nicht nur beim Menschen aufhört, sondern sehr wohl auch zu unseren Naturressourcen geht. Anerkennung von dem, was da ist, Anerkennung von dem, was sich auch verändert. Und ich glaube, das wäre so mein größter Wunsch, dass diese Wertebasis des Tourismus wieder da ist. Und damit haben wir einfach auch Fragen der Tourismusakzeptanz, der Tourismusgesinnung in der Bevölkerung. Das ist ja ein Thema, das ganz oft zur Sprache kommt, einfach viel, viel besser reguliert, weil einfach die Wertschätzung und die Anerkennung wieder da ist. Und die hört halt nicht bei Eurozeichen auf, sondern geht meiner Meinung nach tiefer.
Vielen Dank für deine Einordnung und deine spannenden Erzählungen zum Thema Tourismus in Österreich.
Sehr gerne.
Und jetzt kurz vor Schluss haben wir noch den Ökostrom AG Kurzschluss. Wir stellen dir 5 kurze Fragen, die du einfach spontan beantwortest.
Okay.
Kaffee oder Spaziergang?
Spaziergang mit Kaffee, sofern das Wetter schön ist.
Zukunftsoptimistin oder Zukunftszweiflerin?
Absolute Optimistin. Ansonsten macht man den Job nicht.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung, Ordnung, Ordnung.
Podcast oder Buch?
Kann ich in einem Podcast sagen, dass ich lieber der Buchmensch bin? Tatsächlich ist es nämlich so. Also ich höre gerne Podcasts, aber ein Leben ohne Bücher, keine Chance.
Leise denken oder laut diskutieren?
Sowohl als auch. Ich finde auch laut denken tatsächlich schön, und diskutieren mit Inhalt muss nicht immer laut sein, sondern kann auch leise sein. Aber laut denken finde ich tatsächlich auch eine schöne Kombination.
Die Antwort hatten wir noch nie.
Na, bitte.
Aber super. Danke dir, dass du heute bei Geladen warst, und danke euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und schickt die Folge weiter an jemanden, der sie auch hören soll. Bis zum nächsten Mal bei Geladen, der Ökostrom AG Podcast, denn hier kommt die Zukunft zu Wort.